So, dann fangen wir an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Pressekonferenz zur Vorstellung des Klimaschutzprogrammes 2026. Und dazu darf ich begrüßen den Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Carsten Schneider. Guten Tag. Und Berthold Gücke, Abteilungsleiter für nationalen und europäischen Klimaschutz. Dann, Herr Schneider, haben Sie das...
Nee, da rein.
Ja, genau.
So, wenn jetzt alle administrativen Dinge geklärt sind,
ja.
Dann bitte, Herr Schneider.
Ja, sehr geehrte Frau Hamberger, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass ich heute Morgen, heute Mittag hier bei Ihnen in der Bundespressekonferenz das Klimaschutzprogramm der aktuellen Bundesregierung vorstellen darf. Neben mir sitzt der Abteilungsleiter Berthold Gücke, der mit seinem Team, Herr Weiß ist auch noch mit da, federführend für die Bundesregierung das in diesem Jahr erarbeitet hat. Er macht das schon seit der Zeit von Klaus Töpfer, wenn ich das so sagen darf, ohne ihr Alter zu verraten. Und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich da in den letzten Monaten hatte. Mein Haus hat federführend für die Bundesregierung diese Aufgabe des Klimaschutzprogramms übernommen. Wir haben in Deutschland eine große Verantwortung, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa und auch für international. Auch wenn wir nicht mehr der größte Emittent der Treibhausgasemissionen sind, wir sind historisch aber immer noch mit. Und von Deutschland gehen viele Technologiesprünge aus, die weltweit wichtig sind, um Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Im Übrigen, wenn wir vorangehen, wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen, wird es auch der Rest der Welt tun. Deswegen hat es eine besondere Bedeutung, dass wir als Bundesregierung uns nicht nur an die Gesetzeslage halten, was wir sowieso tun sollen, sondern aus purer und voller Überzeugung dieses Klimaschutzprogramm aufgestellt haben, weil wir die Treibhausgasemissionen reduzieren wollen, weil wir diesen Planeten lebenswert erhalten wollen. Das ist unsere Verantwortung und der werden wir damit auch gerecht, sowohl in der Innenpolitik, in der Europapolitik, als auch bei den internationalen Verpflichtungen, die wir in diesem Jahr auch bei der internationalen Konferenz, der COP in Antalya, haben werden. Seit 1990 sind die Treibhausgasemissionen um 48% gesunken. Und das bei gestiegener Wirtschaftsleistung von 48%. Das heißt, es ist möglich, durch Innovation, durch Effizienzsteigerung CO2 zu sparen und trotzdem wirtschaftlich zu wachsen. Das Programm, das wir jetzt vorlegen, fällt in eine sensible geopolitische Phase. Der Iran-Krieg hat Öl und Gas verteuert. Und der Bedarf nach günstigen Alternativen ist weltweit groß. Geoökonomisch befindet sich unsere Industrie in einem großen Umbruch. Die Konkurrenz auf dem Weltmarkt ist stärker geworden. Der Wettlauf um Technologieführerschaft bei den Zukunftstechnologien härter. Und gesellschaftspolitisch haben wir zuletzt zu viel Streit und Polarisierung rund um die Klimapolitik erleben müssen. Ich habe mir für dieses Programm vorgenommen, drei Dinge, die im Mittelpunkt stehen. Ich will dem Klimaschutz neuen Schub geben, will das Thema aus der Polarisierung herausführen und gleichzeitig auch die Wirtschaft voranbringen, die unter teurem Öl und Gas leidet. Ich gehe im Ersten gern darauf ein. Neuer Schub für den Klimaschutz. Ich habe einen gesetzlichen Auftrag mit diesem Programm, 25 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich im Jahr 2030 einzusparen. Das ist die Lücke zwischen dem, was mit den Maßnahmen der Vorgängerregierung oder meines Amtsvorgängers bereits erreicht werden kann, und dem gesetzlichen Ziel von 65% CO2-Minderung im Jahr 2030. Wir sind jetzt bei 48, das heißt, in den nächsten 4 Jahren auf 65 runterkommen. Das ist gewaltig. Die Lücke ergibt sich aus den Projektionsdaten 2025, die der Expertenrat für Klimafragen kurz nach meinem Amtsantritt 2025 geprüft hat. Und das war somit die Aufgabe, der wir uns als Bundesregierung gestellt haben und die wir als Bundesregierung auch erfüllen. Ich kann sagen, dieses Ergebnis, untergliedert in 67 Maßnahmen, die wir mit dem Klimaschutzprogramm 26 jetzt vorstellen, erbringt 27 Millionen Tonnen. Dazu kommen weitere 23 Maßnahmen, die unsere Wälder, Moore und Böden fit machen. Fit machen für den Einsatz gegen den Klimawandel, so dass wir Monokulturen in den Wäldern, kommen aus einem Thüringer Wald, wieder in klimastabile Mischwälder umbauen. Mischwälder, die Wasser besser im Wald speichern, indem wir zum Beispiel Entwässerungsgräben zurückbauen, Moore wieder vernässen und zugleich dafür sorgen, dass darauf weiter Landwirtschaft betrieben werden kann. Und zwar nasse Landwirtschaft mit neuen, innovativen Wertschöpfungsketten. Das wird ein Generationenprojekt, das unsere Natur aber wieder in die Lage versetzt, uns zu helfen als Kohlenstoffspeicher, als Grundwasserspender und natürlich auch einfach als wunderschöne Heimat. Für all diese Maßnahmen stehen in den kommenden Jahren, also in den kommenden 4 Jahren, 8 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung. 8 Milliarden Euro zusätzlich. Sie sehen damit, das Klimaschutzprogramm dieser Regierung hat höchste Priorität. Und das ist in Zeiten knapper Kassen eine echte Ansage. Und ich bin dem Bundesfinanzminister ausdrücklich dankbar, dass er dies unterstützt hat und diese Zukunftsweichenstellung mit vorangebracht hat. Zweitens, dieses Programm ist ein Beitrag gegen die Polarisierung. Mir ist das besonders wichtig, denn kaum ein Thema verträgt Polarisierung so schlecht wie Klimapolitik. Zum einen, weil es um politische Verlässlichkeit geht, aber auch um lange Linien. Und weil es um individuelle Entscheidungen von Menschen geht. Menschen, die sich gerade die Frage stellen, welche Heizung sie sich vielleicht einbauen, welches Auto sie sich kaufen. Und dies eben nicht als politisches Statement verstehen sollen, sondern einfach nüchtern und selbstbestimmt abwägen. Es tut diesem Politikfeld gut, wenn es mehr Gemeinsamkeit gibt und weniger Polarisierung. Darum bin ich stolz darauf, dass dieses Klimaschutzprogramm ganz ohne öffentlichen Streit in der Bundesregierung erarbeitet worden ist. Ich hoffe, das ist Ihnen auch aufgefallen. Und darum gilt mein Dank heute allen Ministerinnen und Ministern, ich habe das vorhin im Kabinett auch gesagt, die zu den Maßnahmen beigetragen haben. Das waren sehr konstruktive Beratungen, Abteilungsleiterebene, Staatssekretärsebene, individuell auch mit den Ministern. Das war ein echtes Teamplay. Aber für mehr Akzeptanz und weniger Polarisierung reicht es natürlich nicht, wenn wir uns in der Bundesregierung einig sind oder weniger streiten, sondern der Inhalt muss stimmen. Und dazu will ich 2 Maßnahmen aus dem Programm herausgreifen. Erstens das Deutschlandticket, das langfristig fortgeführt und finanziert wird. Das Deutschlandticket macht es Millionen Menschen leichter, sich klimafreundlich zu bewegen. Allein das spart übrigens unseren Berechnungen zufolge schon 10 Millionen Tankfüllungen pro Jahr. Zweitens die neue Förderung für Elektroautos. Die verbinden wir nämlich mit einer sozialen Staffelung, damit das Geld gezielt zu denen geht, die sich ohne Förderung kein neues Auto leisten können. Diese soziale Staffelung führt zu deutlich mehr Akzeptanz und soll auch zur Blaupause werden für andere Politikfelder. Und Klimaschutz kann nur erfolgreich sein, wenn er fair ist und für alle auch organisiert wird. Darum soll es ergänzend eine Ladesäulenförderung geben, gezielt für mehr Parteienhäuser, nachdem bislang vor allem Einfamilienhäuser zum Zuge gekommen sind. Das dritte Ziel, das ich mit diesem Programm verfolge, ist etwas für eine moderne und krisenfestere Wirtschaft zu tun. Ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass der Klimaschutz Ursache für die wirtschaftliche Stagnation ist. Im Gegenteil, die derzeitige Lage zeigt uns, dass die Abhängigkeit von Öl und Gas neben neu eingeführten Zöllen und wachsender starker Konkurrenz auf den Weltmärkten eines der Hauptprobleme ist. Dazu kommt, moderne Klimatechnologien können zum Aufschwung beitragen, weil die deutsche Wirtschaft hier stärker wächst und mehr neue Jobs schafft als im Durchschnitt. Da 2 Beispiele. Das Förderprogramm, die wir neu initiieren werden. Insgesamt 2,9 Milliarden Euro werden bis 2030 zusätzlich für die Modernisierung der Industrie zur Verfügung stehen. Und die Stärkung der Kreislaufwirtschaft, die ich verantworte, bereitgestellt werden. Das soll Industrieunternehmen dabei helfen, unabhängiger zu werden, indem sie auf Elektrifizierungstechnologien setzen, statt auf Erdgas. Und indem sie auf recycelte heimische Rohstoffe setzen, statt auf unsichere Importe. Und zum Zweiten, entgegen der bisherigen öffentlich wahrgenommenen, teils geführten Debatte, setzen wir auf den starken Ausbau von erneuerbaren Energien. Das sind heimische Sicherheitsenergien. Ich habe mich von Anfang an dafür eingesetzt, dass wir diesen Pfeiler unserer Energieversorgung, der uns unabhängig macht von Öl- und Gasimporten aus dem Ausland, ausbauen. Wir werden, die Bundeswirtschaftsministerin hat es ja gestern auch aus Houston heraus angekündigt, den Ausbau der Windenergie deutlich beschleunigen. Das ist kurzfristig wohl die wichtigste Maßnahme, über die wir bis zuletzt verhandelt haben. Es sollen 12 Gigawatt Windstrom zusätzlich ausgeschrieben werden, die schrittweise bis Anfang 2030 dann auch tatsächlich ans Netz gehen. Das sind in etwa 2000 Windräder. Und das bedeutet schon im nächsten Jahr eine deutliche Erhöhung des Marktvolumens. Und dementsprechend ist es ein richtiger Booster. Diese Maßnahme kennt viele Gewinner. Die Windbranche, die seit 2025 mit 20 Gigawatt einen Rekord an genehmigten Projekten geschafft hat, gibt also genügend Projekte in der Pipeline, die jetzt auch umgesetzt werden können. Profitieren wird auch Süddeutschland, das in den regulären Ausschreibungen oft den kürzeren gezogen hat und gegenüber dem windigeren Norden. Und profitieren werden die Stromkunden, weil 12 Gigawatt zusätzlicher installierter Windleistung bis 2030 den Börsenstrompreis um 0,6 Cent senken wird, weil weniger Erdgas benötigt wird. Und profitieren wird die deutsche Volkswirtschaft, weil allein diese Maßnahme zu weniger Importen von Gas in Milliardenhöhe führt und dementsprechend auch vermieden werden können. Die Kosten des Zugbaus dagegen sind inzwischen verschwindend gering. Ich habe meine Fachleute gebeten, das Ganze mal umzurechnen, nicht in Millionen Tonnen CO2, sondern in Kubikmeter Erdgas oder Liter Benzin, was man so als die richtigen Währungen der heutigen Zeit oder dieser Tage nennen kann. Und da kann sich das Ergebnis dieses Klimaschutzprogramms sehen lassen. Im Jahr 2030 sparen die Maßnahmen, die wir eben im Kabinett beschlossen haben, rund 7 Milliarden Kubikmeter Erdgas und rund 4 Milliarden Liter Benzin. Und das jedes Jahr wieder. Was heißt das umgesetzt? 7 Kubikmeter Erdgas entsprechen etwa 9% des deutschen Jahresverbrauchs. Und 4 Milliarden Liter Benzin entsprechen 9% des Kraftstoffverbrauchs aller Pkw in Deutschland im Jahr 2023. Das sind also in etwa 90 Millionen Tankfüllungen, die wir hierdurch sparen. Damen und Herren, das Klimaschutzprogramm wirkt damit wie ein Unabhängigkeitspaket, das Wirtschaft und Gesellschaft krisenfester macht gegenüber Öl- und Gaspreisschocks der Zukunft. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dieser Perspektive und den neuen Möglichkeiten des Klimaschutzprogramms auch wieder mehr Menschen zum Mitmachen motivieren können. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Schneider. Herr Göke, ergänzen Sie noch oder gut?
Hi. Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann fangen wir an. Bevor wir anfangen, nochmal zwei kurze Hinweise. Einmal, die nachfolgende Bundespressekonferenz verschiebt sich auf 13.15 Uhr, nur falls Sie alle hierbleiben wollen. Und ich fände es gut, wenn Sie sich vielleicht kurz mit Namen und Medium vorstellen, weil Herrn Schneider vielleicht nicht alle bekannt sind. Und wir beginnen dort. Bitte.
Nee, der Hannes Koch, die Korrespondenten unter anderem für die Funke-Gruppe und die Tageszeitung Taz. Herr Schneider, in der Version des Programms, die mir jetzt vorliegt, fehlen für viele Maßnahmen Werte für die CO2-Einsparung. Also zum Beispiel beim Punkt Ladeinfrastruktur, beim Punkt Dekarbonisierung der Fernwärme und auch bei den industriellen Leitmärkten. Warum ist das so? Wieso können Sie da in dem Programm keine Einsparmengen nennen?
Herr Göke, also zunächst einmal ist sehr wichtig, Herr Koch, wir können Ihnen mit den Zahlen hier belegen, dass wir 27 Millionen Tonnen einsparen. Es gibt teilweise Maßnahmen, wo wir das im Einzelnen, wo es eher kleine Größenordnungen sind, die hier dann nicht ausgewiesen sind, wo wir die eher dazu beitragen, anderen Maßnahmen sozusagen entsprechenden Geleit- und Flankenschutz zu geben. Aber wesentlich ist, dass wir hier 12, 13 Maßnahmen in dem Programm haben, die wir aufführen können, die insgesamt hier eine Minderung von 27 Millionen Tonnen erbringen. Und andere Maßnahmen, wo das im Einzelnen hier noch nicht darstellbar war, sind ja teilweise auch Maßnahmen, die dann erst in den 30er Jahren Wirkung entfalten. Auch das wird ja sichtbar an den Zahlen, die wir vorlegen. Aber im Kern ist die Aussage, dass wir große Blöcke hier haben, die diese 27 Millionen Tonnen ergeben und dass wir zum Zweiten auch einzelne Maßnahmen hier zusammengefasst haben, etwa im Verkehrsbereich, die dann auch nochmal Größenordnung von 1 zu 1,2 Millionen Tonnen erwirken. Das ist sozusagen der Zusammenhang und der Hintergrund.
Vielleicht noch ein Satz, Herr Koch. Die Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, sind ja schon bis auf eine seit längerem bekannt. Wir haben den ERK, den dafür zuständigen Expertenrat für Klimafragen immer unterrichtet und Ihnen die Unterlagen zur Verfügung gestellt, sodass Sie Ihr eigenes Urteil fällen können. Wir haben uns beraten lassen von eigenen Fachleuten unseres Hauses und auch Instituten wie das ISIS und weiteren, die Maßnahmen gerechnet haben und substanziell auch unterlegt, sodass ich Ihnen die heute hier auch so vorlegen kann. Das Gesamtprogramm wird vom IHK ja sowieso auch nochmal begutachtet.
Und um das Thema Fernwärme nochmal kurz zu adressieren, jedenfalls die Zahl, die ich hier nochmal herausstellen möchte, ist, dass wir hier im Jahre 2030 durch die entsprechende Aufstockung 2,3 Megatonnen an Minderung erwirtschaften.
Nachfrage?
Sie haben ja gerade selber dieses zusätzliche Programm für die Ladeinfrastruktur genannt. Ich habe da in den Tickern gelesen, 500 Millionen Euro sollen dafür ausgegeben werden. Wieso gibt es an dieser Stelle keine Einsparmenge für CO2?
Wir gehen generell davon aus, dass durch den Hochlauf der PKWs die Berechnung drin ist. Und bei den PKWs habe ich ja die Einsparung, wenn ich die E-Autos habe und ich will ja keine Doppelnummer haben. Ich brauche, wenn ich ein Auto habe, einen Ladepunkt. Deswegen ist der Ladepunkt entscheidend für die Autos. Und die Autos sind ist der Wert, den wir jedenfalls berechnen.
Dann die Kollegin, bitte.
Dankeschön, Nora Zerrimmer vom Tagesspiegel. Also ich nehme mal an, dass Sie die Stellungnahme des Expertenrats ja kennen. Die war ja heute Morgen auch im Kabinett, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie bewerten Sie die Stellungnahme und die Einschätzung dieses Expertenrats für Klimafragen zu Ihrem Programm? Dann meine Frage wäre, welche Lücke bleibt im Verkehrs- und Gebäudesektor mit Ihrem Klimaschutzprogramm? Ich frage vor dem Hintergrund, dass da ja auch eventuell Strafzahlungen fällig werden. Und meine dritte Frage, mit welchem CO2-Preis im Jahr 2027 haben Sie denn gerechnet?
Jetzt hatten Sie drei Fragen. Was war die erste nochmal?
Die Stellungnahme des Experten.
Ach so, die Stellungnahme. Ja, die haben wir zur Kenntnis genommen. Wir werden sie auch abschließend nochmal haben. Aber wir haben unsere eigene Berechnung, nicht unsere, sondern die mit wir den Instituten gerechnet haben, zugrunde gelegt. Der RK stellt in Teilen die Finanzfragen in Frage. Das tue ich nicht. Wir haben eine klare Vereinbarung im Klimaschutzprogramm, auch in der Konditionierung. Es gibt einen Vorbehalt des Parlaments, aber das ist sowieso logisch. Ansonsten stehen die zusätzlichen Milliarden Euro, 8 Milliarden Euro zur Verfügung aus dem Topf, sowohl aus dem KTF, aus dem Klima- und Transformationsfonds, der Löwenanteil und nochmal 400 Millionen aus dem SVIK, also dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz. Die zweite Frage, Frau Zaremba, war
Die Lücke im Verkehrs- und Gebäudesektor. Ja. Sie wollten die ja schließen, wenn ich mich an Ihre Worte auch erinnere. Wie groß ist die Lücke und warum konnten Sie die nicht schließen?
Wir gehen sie insgesamt an. Wir hoffen mit unseren Maßnahmen, die wir unterlegt haben, auch die Herausforderung des Effort-Sharings innerhalb der europäischen Regelung zu erreichen. Ich gehe davon aus, dass wir einen deutlich höheren Anstieg und Hochlauf von Elektromobilität haben, was ich auch für die Automobilindustrie besonders mir wünsche. Aber das ist jetzt nicht Grundlage, das ist ja bis 32 nicht Grundlage des Programms hier bis 30 gewesen. Wir haben das für die fixe Zahl. Das Programm geht bis 40 und ist in den Punkten auch solid. Und es steht an uns an, als Bundesregierung mit diesen Maßnahmen und gegebenenfalls auch noch weiteren, so es notwendig ist, die Lücke dann auch zu schließen. Also das ist das Ziel. Und zu den genauen Zahlen, Herr Glücke, wollen Sie das auch ergänzen?
Also ich will vielleicht Frau Zaremba nur kurz ergänzen, dass wir ja im Gebäudebereich laut Projektionsbericht hier 76,9 Millionen Tonnen sozusagen im Jahre 2030 an Emissionen haben würden. Und mit den Maßnahmen kommen wir auf 75,3 Millionen Tonnen. Und im Verkehrsbereich waren hier 115 Millionen nach Projektionsbericht vorgesehen. Und wir kommen auf 105 Millionen. Da sind wir immer noch nicht an den Werten, die das Klimaschutzgesetz vorsieht. Aber Sie sehen, dass wir uns darauf hinbewegen. Und der Minister hat gerade auch darauf hingewiesen, dass wir gerade auch in diesen beiden Sektoren dann in den 30er Jahren deutliche Fortschritte erwarten können, nach dem, was uns auch die Projektionen sagen. Und vielleicht ein Satz noch, damit Sie auch ein bisschen, vielleicht ein Satz auch noch zum ERK, Frau Zaremba. Also wir Zunächst mal finde ich es wichtig, auch zu erkennen, dass der ERK sehr klar bestätigt, dass mit den Maßnahmen, wenn sie konsequent umgesetzt werden, die Ziele auch erreicht werden können. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Botschaft, die wir hier sehen. Das ist gleichzeitig natürlich ein Appell an die Bundesregierung, diese Maßnahmen jetzt auch konsequent sozusagen in Angriff zu nehmen, aber zeigt eben, dass wir diesen Pfad auch tatsächlich hier gehen können und diese Ziele erreichen können mit den Maßnahmen. Wir schauen uns das im Einzelnen an. Ich will Ihnen aber auch gerne noch einmal vor Augen führen, diese Maßnahmen sind ja auch von unserer Seite mehrfach bewertet worden. Die Ressorts haben Vorschläge gemacht, die sind dann von entsprechenden Gutachtern bewertet worden. Und wir haben das dann unsererseits nochmal einer Begutachtung unterzogen. Und daran können Sie erkennen, dass auch hier auf Seiten der Bundesregierung ein intensiver Prozess stattgefunden hat, um Ihnen hier Zahlen auch vorlegen zu können, die tatsächlich belastbar sind. Und der ERK hat ja auch selber gesagt, dass er sich diese Zahlen jetzt auch im Einzelnen genauer anschauen wird. Und dann werden wir uns damit natürlich auch nochmal beschäftigen.
Und noch die Frage, welcher CO2-Preis im Jahr 2027 angenommen wurde?
Wir haben das den Etat in 27 überrollt. Das liegt in der Festlegung der Koalition im Rahmen der Haushaltsberatung für 27, wie Sie es insgesamt aufstellen werden. Das ist politisch noch offen.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Wir haben eigentlich die Regel, es wäre eine Frage, eine Nachfrage. Und damit alle nochmal drankommen, würde ich das ganz gerne auch so handhaben. Ich nehme Sie gerne noch mal hinten drauf. Im Moment ist die Liste noch nicht so lang, dass wir es nicht schaffen. Dann mache ich das noch mal. Bitte, der Kollege.
Dann beschränke ich mich auch auf eine Frage. Andreas Baumer, ZFK. Als zentrale Maßnahme im Gebäudesektor nennen Sie ja die Aufstockung der Mittel für die Wärmenetzförderung. 3,5 Milliarden Euro jährlich ab 2030. Die Frage, die ich mir stelle, warum eigentlich erst ab 2030, wenn wir ja nachweislich eine neue Bundesregierung haben werden, warum nicht schon früher?
Ja, wir haben ja derzeit erst die Planung in den einzelnen Städten und Gemeinden, in den großen früher, in den kleineren noch ein bisschen später. Und bis die Planung beschlossen und genehmigt ist, dauert es etwa. Das sind die Zahlen, die wir aus den Fachressorts nach derzeitiger, also ich bin ja nicht der Bewirtschafter dieser Titel, sondern wir binden das zusammen. Fachressort in dem Punkt ist meiner Sicht das Wirtschaftsministerium, keine gemeinsame Federführung. Ich kann sicher mit dem Wohnungsbauministerium, und das ist dann die realistische Veranschlagung der Mittel, wenn sie tatsächlich auch investiert werden kann.
Vielleicht eine kurze Nachfrage noch zur Bundesförderung für effiziente Gebäude, wo ja die Heizungsförderung dazu gehört. Da steht, dass diese weiterentwickelt werden soll. Recht viel konkreter wird es aber dann, wenn ich das richtig sehe, nicht. Was heißt das dann nun genau? Um welche Vorstellungen haben Sie dazu?
Ja, das ist noch Gegenstand, also wir haben erstmal die Finanzmittel, wir haben also die Stetigkeit der und die Klarheit, dass wir sowohl Energieeinsparung als auch den Umstieg bei der Heizungstechnologie, also Wärmepumpe, in dem Fall weiterhin im hohen, sehr, sehr hohen Maße fördern. Das ist ein Ausfluss auch der Einigung der Fraktionsvorsitzenden, die sich aber auch noch vorbehalten haben, die Frage der Einzelförderung, also wie viel bekommt das Individuum, ist das nach Einkommen abhängig oder nicht, etc. noch vorbehalten haben. Und deswegen ist das dann etwas, was die Kollegin Reiche, Huberts, gemeinsam mit den Fraktionen noch entscheiden wird. Aber klar und wichtig ist, die Mittel stehen zur Verfügung und dementsprechend auch der Technologieumstieg, den möglich zu machen, insbesondere auch für Menschen mit geringem Einkommen, dass sie eine deutlich höhere Förderung bekommen.
Vielleicht noch eine Ergänzung zum Fernwärmepaket, auch für Sie nochmal. Das ist dann wirklich auch, wächst dann in 2030 auch auf, auch was die Minderungswirkungen angeht, und wird ein wesentlicher Träger auch der Zielerreichung 2040 sein, nur dass auch das von Ihnen sozusagen wahrgenommen wird.
Dann bitte der Kollege.
Isaac Bahr, Montel. Herr Schneider, damit die zusätzlichen 12 GW Wind an Land im Klimaschutzprogramm bis 2030 wirksam werden können, müssten die Ausschreibungen ja unter Berücksichtigung von Verfahren und Bauzeiten bis spätestens wahrscheinlich 2028 oder so erfolgen. Wären das dann Sonderausschreibungen?
Ja.
Also keine zusätzlichen Mengen zu den bestehenden geplanten Ausschreibungen?
Nein, es gibt ja eine gesetzliche Obergrenze, die ist bisher nicht ausgeschöpft, 115 GW. Und das wird jetzt ausgeschöpft und zusätzlich auf den Markt gebracht und ausgeschrieben. Okay. Und das auch ASAP.
Und eine weitere Nachfrage noch. Im BMWE gibt es ja Pläne für einen sogenannten Redispatch-Vorbehalt, was den Ausbau regional ja durchaus einschränken könnte, also Engpassgebiete bei Netzen. Wie wollen Sie denn sicherstellen, wenn diese Pläne umgesetzt werden, dass diese 12 GW tatsächlich auch ans Netz kommen bis 2030?
Ja, weil diese Pläne kein Konsens in der Bundesregierung sind. Wir sind noch nicht mal in der Ressortabstimmung zu diesen Fragen, sondern es gibt auch noch nicht mal eine belegte Ministervorlage, soweit ich das weiß. Dementsprechend finden Sie bei den 12 GW einen regional ausgewogenen Zubau. Das wird sich dann aber nicht durch Redispatch, sondern durch höhere Vergütung in windschwachen Gebieten. Das attraktiver, insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg auch zu machen, ist auch für die regionale Verteilung und auch Akzeptanz für mich ein sehr zentraler Punkt. Es gab dazu auch eine Bundesratsinitiative des Landes Bayern, der sich auch einige andere Länder angeschlossen haben. Und das wird dann in dem Ausschreibungsdesign mit berücksichtigt werden. Aber es ist kein Redispatch-Vorbehalt.
Herr Fechten, ich würde es wirklich, also wirklich, weil wir haben eine Liste und damit alle Kollegen und wir nicht ein 1:1-Interviewsituation haben, Herr Fechner, bitte.
Ja, vielen Dank, Fechner, Nachrichtenagentur DTS. Herr Schneider, in Ihrem Programm heißt es, dass auch das Deutschlandticket bis 2030 pro Jahr 1 Million Tonnen CO2 eingespart werden sollen. Können Sie ausführen, wie Sie zu dieser Zahl gekommen sind und ob da auch schon steigende Preise für das Ticket berücksichtigt werden?
Ich habe die nicht gerechnet, sondern das machen die Fachleute. Und die gehen davon aus, dass jetzt auch, ich glaube, 63 ist der Preis, dass fort aber durchgeschrieben bis 2030, dass das eben auch Verzicht auf Auto führt. Und ich glaube, angesichts der Preise der derzeitigen Preise kann man davon ausgehen, dass so ein Schwung auch realistisch ist. Aber ich rechne diese Fragen nicht, sondern wir haben das von den Expertengutachten sowohl aus dem Verkehrsministerium als auch unsere eigene, die haben das berechnet.
Können Sie denn sagen oder auch vielleicht mitteilen, mit welchem Preis Sie dann gerechnet haben, welcher Preis da angesetzt wurde?
Ja, mit dem, der unterlegt ist.
Dann Frau Thoms, ist das Mikro richtig?
Ja, richtig. Herr Schneider, kurze Frage nochmal zum ERK. Sie haben das jetzt ja positiv dargestellt, aber da werden ja schon explizit Nachbesserungen gefordert. Und es wird auch nochmal neu vom ERK gerechnet mit den aktuellen Emissionsdaten, die Sie ja jetzt im Klimaschutzprogramm gar nicht zugrunde gelegt haben, sondern Sie haben ja die von dem vergangenen Jahr genommen. Deswegen die Frage, muss nicht eigentlich nachgebessert werden? Und warum haben Sie diese alten Emissionsdaten als Grundlage genommen?
Ja, weil das ist das Erbe der letzten Regierung, das wir übernommen haben. Und dass sich jetzt ein Jahr lang durch lange politische Prozesse gelöst habe innerhalb der Regierung. Und die Abschlusszahlen kamen vor 10 Tagen, oder war nicht die PK, wann war das ja? 10, 8, 9 Tagen?
14.
März. Und wir haben heute am 25. Deadline für das Klimaschutzprogramm. Das ist das, was wir also dementsprechend auch politisch in dieser Zeit umgesetzt haben. Und es auch erreicht haben, die Lücke zu schließen. Und die ERK-Zahlen werden, also die Abschlusszahlen werden jetzt auf dem ERK nochmal nachgerechnet, geprüft. Im Mai sind die, glaube ich, dann bei uns. Und es ist natürlich immer ein lebender Prozess. Im Zweifel müssen wir dann nochmal reingreifen. Ja. Das habe ich vorhin auch im Kabinett gesagt. Das ist ja, wir haben im 25 Änderungen gehabt. Der Wald ist eine Senke wieder geworden, der Verkehr ist gestiegen. Das kann dieses Jahr alles wieder anders sein. Ich hoffe sehr, dass die Industrieproduktion hochgeht und nicht niedriger ist. Also das ist ein bisschen wie mit dem Haushalt. Man macht eine Sollaufstellung, das ist immer anders. Es gibt gegenläufige Tendenzen und wenn es nicht reicht, müssen wir im Zweifel nachsteuern.
Und wenn ich vielleicht ergänzen darf, also in der Tat, der Minister hat es gesagt, wir können diese Modellierung, die ich Ihnen gerade versucht habe zu beschreiben, die konnten wir nicht in 10 Tagen sozusagen wieder nacharbeiten. Aber es ist natürlich auch klar, dass wir als Bundesregierung uns auch laufend Gedanken machen über weitere zusätzliche Maßnahmen. Und darüber wird dann sozusagen in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich auch vertieft dann nachgedacht werden.
Nur kurz der Hinweis, Fragen, die Sie noch zusätzlich haben, gehen nicht unter. Ich schreibe sie Frau Zaremba, Herr Bauer, nochmal auf die Liste drauf, dann kommen Sie zum Schluss nochmal dran. Ich hoffe, dass wir das alles durchkriegen. Dann der Kollege, bitte.
Ja, Michael Bockmüller, Süddeutsche Zeitung. Eine Lernfrage und eine Frage. Die Lernfrage, der Expertenrat schreibt ja in seiner Stellungnahme, dass dieses Klimaschutzprogramm nicht die gesetzlichen Anforderungen an ein solches Programm erfüllt. Was folgt denn jetzt daraus eigentlich? Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, wir haben unsere eigenen Berechnungen, die kommen zu anderem Ergebnis und damit hat sich das. Oder müssen Sie das nochmal überarbeiten und braucht es einen Expertenrat, wenn die Bundesregierung ihn gewissermaßen einfach überstimmen kann? Und die andere Frage, der Projektionsbericht 2025, auf den Sie sich ja auch beziehen, sieht vor allem im GEG und den Vorgaben 65% Erneuerbare für neue Heizungen einen Schlüssel, die Lücke zu stopfen oder auf 25 Millionen Tonnen zu reduzieren. Jetzt hat ja die Koalition genau dieses gerade abgesägt. Also inwieweit fließt denn das ein in Ihr Klimaschutzprogramm? Danke.
Herr Baumel, dir zunächst die erste Frage. Wir haben das jetzt zur Kenntnis genommen, was die Gutachten des Expertenrats betrifft. Ich werde jetzt auch im Parlament im Nachgang dazu Rede und Antwort stehen. Und wir werden es dann auch bewerten. Und Herr Göhlke hat darauf hingewiesen, ist auch ein lebender Prozess. Aber grundsätzlich, das hier jetzt erstmal die politische Entscheidung, politische und administrative Entscheidung der Bundesregierung, welche Maßnahmen wir ergreifen, um die von uns festgestellte Lücke nach Klimaschutzgesetz zu erfüllen und dann auch mit Maßnahmen zu unterlegen. Eine davon, die Sie jetzt genannt haben, im Gebäudebereich, wo wir ebenso wie im Verkehrsbereich ja noch in den letzten Jahren die Ziele nicht erreicht haben, ist die politische Festlegung der Koalitionsspitzen, also der Fraktionsspitzen, das Gebäudemodernisierungsgesetz an diesem Punkt zu ändern. Wir haben unsere Grundlage der Berechnung, die wir jetzt gemacht haben, ist auf der jetzigen Rechtslage, weil wir noch nicht sagen können, wir haben nicht mal einen Kabinettsbeschluss, wie das neue Gesetz aussehen wird. Grundsätzlich sind insbesondere die Anforderungen an den Umstieg auf klimafreundliche Technologien mit der finanziellen Haushaltsuntersetzung, also Zuschüsse zu zahlen, gegeben. Ich glaube, dass sich Großteil der Bevölkerung, die jetzt in der Lage sich überlegen müssen, wie heizen sie in der Zukunft, weil vielleicht die Heizung kaputt geht, sehr genau überlegen werden, ob sie die bis zu 70% Förderung, die es derzeit gibt, wenn sie über geringe Einkommen verfügen, auch mitnehmen. Und vor allen Dingen den klaren Trend, dass mit Gas zu heizen teurer wird. Nicht nur aktuell, sondern auch auf lange Sicht durch die CO2-Bepreisung und dementsprechend wechseln. Sodass also, um Ihre Frage zu beantworten, ich auf Anreize und Vernunft setze. Und die Anreize insbesondere dem Umstieg finanziell unterlegt sind und wir dann erst die Gesetze oder sagen wir mal, die gesetzlichen Rahmen beurteilen können, wenn die Gesetze tatsächlich vom Bundestag beschlossen sind. Das sind sie noch nicht und deswegen sind sie jetzt hier noch nicht Grundlage.
Dann Herr Hebestreit, bitte.
Dominik Hebestreit fürs ARD Hauptstadtstudio. Herr Schneider, Sie sind ja bei dem Klimaschutzprogramm angewiesen auf das, was Ihnen die anderen Häuser zuliefern. Es gibt natürlich auch so Reizthemen wie ein Tempolimit, Einschränkungen des Verkehrs, solche Sachen. Was hätten Sie sich eigentlich noch vorstellen und wünschen wollen, um gerade bei den Sektoren, über die wir gesprochen haben, Verkehr und Gebäude, über das hinauszugehen, was jetzt verabredet ist?
Ja, ich habe mich ja durchgesetzt, indem wir ein Elektroauto-Verkaufsprogrammzuschuss als Koalition beschlossen haben. Das war nicht vorgesehen in der alten Regierung. Ich habe dazu sehr viele Fragen und spüre auch, dass die Nachfrage dazu wächst. Wir haben sehr gute Angebote auch, insbesondere was die Kleinwagensegment betrifft. Und das ist einer der Hauptpunkte, wo wir den Treiber auch bei klimafreundlichen Technologien und Antrieben haben. Zweitens, THG-Quote wird noch ein wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt im Verkehrssektor. Da laufen die Schlussgespräche innerhalb der Koalition im Parlament, aber das wird noch mal uns ordentlich helfen, indem wir eine stärkere nachhaltige Faktoren auch in den Brennstoffen haben. Und ansonsten halte ich mich öffentlich mit Vorschlägen in anderen Ressorts zurück, weil bisher ist es sehr friedlich gegangen. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum wir einen Konsens erreicht haben. Und ich hoffe, dass die Maßnahmen, und ich gehe auch fest davon aus, die wir jetzt unterlegt haben, auch ausreichend sind und genügend Spielraum bieten, dass wir nicht nur die Klimaschutzziele erreichen, sondern dass unsere Volkswirtschaft moderner wird, dass wir die Elektrifizierung in Deutschland stärker voranbringen, von Öl und Gas wegkommen und effizienter werden. Das ist ja ganz zentral. Und Dieses Klimaschutzprogramm setzt dafür mit den zusätzlichen Windkraftanlagen die richtigen Anreize.
Dann der Kollege, bitte.
Danke, Fabian Busch von GMX und Web.de. Sie haben ja eben gesagt, Sie wollen der Polarisierung entgegenwirken. Jetzt basiert Polarisierung ja häufig auch auf steigenden Preisen. Sie haben die CO2-Preise eben selbst angesprochen. Dadurch könnte ja auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für den Klimaschutz schwinden, was für das Thema schlecht wäre. Warum will denn die Bundesregierung eigentlich nicht zum Beispiel ein Klimageld einführen?
Ja, wir haben uns darauf verständigt, dass wir in dieser Legislatur uns auf Technologie Transfer oder auch zur Verfügungstellung konzentrieren. Das heißt, Menschen, die große Investitionen zu tätigen haben, dabei unterstützen, diese Investitionen zu tätigen. Bei mir ist zum Beispiel der Stromsparcheck oder dass wir Leute mit kleinen Geldbeutel die Möglichkeit geben, auch durch einen Zuschuss Elektrogeräte, Kühlschrank etc. Sich zu erwerben, der nachhaltig ist, also weniger verbraucht als der billigere und dementsprechend dir den da auch eine dauerhafte Energieeinsparung haben. Das ist der Weg, für den wir uns als Koalition entschieden haben, ebenso bei der Frage des Einsatzes der Wärmepumpe, also dort hohe Zuschüsse zu zahlen, um diese Einmalinvestition tätigen zu können, die für viele doch oft ein Hindernis ist, zumal Menschen mit geringem Einkommen nicht die Kreditwürdigkeit haben oder von den Kreditinstituten oder den PayPals und Co. über den Tisch gezogen werden mit viel zu hohen Zinsen. Und deswegen ist der Eigenkapitalersatz durch Zuschuss das entscheidende Instrument, das wir nutzen wollen und nicht die Transferleistung.
Dann der Kollege hier vorne, bitte.
Hat sich erledigt.
Hat sich erledigt?
Ja, ja.
Okay, alles klar. Dann habe ich die Kollegin, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Schneider, können Sie sich erklären, so ein bisschen den Sinneswandel Ihrer Kabinettskollegin Frau Reiche, dass sie jetzt mit den 12 Gigawatt Wind gekommen ist, weil sie hatte bisher gesagt, sie wolle den Business Case der Erneuerbaren nach unten bringen und morgen um die Zeit sind die Erneuerbaren Verbände hier auf dem Podium und mit der Fragestellung, steht die Energiewende vor dem Aus? Haben Sie da jetzt irgendwie doch ein bisschen Verhandlungserfolg oder können Sie ein bisschen erzählen, wie das jetzt dazu kam, dass wir jetzt doch mehr Onshore sehen werden?
Also Ihr Mikro.
Was ist da passiert? Also das hat mich sehr überrascht, ehrlich gesagt.
Ja, wollten wir ja ein bisschen was auch noch hier lassen. Die Arbeit innerhalb der Koalition funktioniert gut und wir haben uns gemeinsam darauf verständigt. Mich freut das sehr. Ich habe das von Anfang an so vertreten.
Also werden wir mehr davon sehen jetzt? Von diesem
Pfad von angesichts der Weltlage und der Rohstoffknappheit, insbesondere der Brennstoffe und der geopolitischen Lage, in der wir sind, müssen wir alles tun, um unabhängig zu werden. Und unabhängig werden wir durch den Ausbau von erneuerbaren Energien. Das ist der klare Pfad. Ist auch der effizienteste. Und je schneller der Hochlauf ist, die Übertragungsnetze jetzt auch noch ans Netz kommen, umso billiger wird es auch für die Allgemeinheit. Und wir sind weltpolitisch, geopolitisch einfach nicht mehr erpressbar und nicht abhängig davon, wo in der Welt ein Krieg geführt wird. Und deswegen ist das der Weg, den ich als Bundesumweltminister propagiere, unterstütze und der sich jetzt hier in der Entscheidung auch manifestiert hat.
Dann Herr Jessen, bitte.
Hans Jessen, freier Journalist. Herr Schneider, wenn in einem Ruderboot zwei Ruderer sitzen, dann kommt der Kahn nur dann voran, wenn die in die gleiche Richtung rudern. Wenn die gegeneinander rudern, bleibt er auf der Stelle. Sie machen ein Programm, wo Sie sagen, wir erreichen unsere Klimaschutzziele. Einen Tag zuvor hat Ihre Kollegin Frau Reiche in Houston dafür geworben, die Klimaziele CO2-Neutralität bis 2050 sowieso geringer als der deutsche Ansatz, um bis zu 10% zu schrumpfen. Das ist doch eine ganz andere politische Aussage als die, die Sie vertreten.
Also dieses Klimaschutzprogramm ist ressortabgestimmt. Wir haben eine geltende Rechtslage und die sieht bis 2045 Klimaneutralität vor. Und diese Ressortabstimmung ist in der gesamten Bundesregierung ebenso nicht nur beschlossen worden, sondern auch bestätigt worden. Und von daher rudern wir alle in einem Boot in die gleiche Richtung.
ja, hat denn dann Frau Reiche eine Doppelgängerin oder ist da liegt da eine Persönlichkeitsspaltung, wenn sie auf der einen Seite, wie Sie sagen, sich zu diesem abgestimmten Programm bekennt und gleichzeitig politische und Handlungszielsetzungen verkündet, die etwas ganz anderes sagen? Das passt doch nicht zusammen. Wie nehmen Sie das wahr?
Im Bundeskabinett ist dies eben einstimmig so beschlossen worden und bestärkt mich darin, dass die Zielsetzungen nicht nur richtig sind, sondern auch von allen unterstützt werden.
Dann die Kollegin, bitte.
Johanna Saarbeck von Politico Energie und Klima. Herr Schneider, Sie haben selbst gesagt, die THG-Quote ist ein ganz wichtiger Programm, Punkt in diesem Programm. Die ist ja eigentlich gar noch nicht abgestimmt. Scheint immer noch große Streitigkeiten in der Koalition dazu zu geben. Wie können Sie die Berechnungen jetzt machen?
Erstens liegt im Parlament, wir sind natürlich eingebunden in die Gespräche dazu. Es wird gegenüber dem jetzigen, dem Kabinettsbeschluss nochmal eine stärkere, also das Konsens stärkere Beitrag auch zum Klimaschutz geben durch den Anstieg der Wärmemischung dort. Andere Fragen sind noch offen, aber die haben keine Klimawirkung und das haben wir so mit drin.
Also was ich vielleicht ergänzen kann, ist, die Zahl, die wir drin haben, das hat der Minister vorhin ja gesagt, ist diejenige, die sich aus dem Kabinettbeschluss ergibt und das sind 6,3 Millionen Tonnen Minderung. So. Die tragen, also das sind, ist Teil dieser 27 Millionen. Wenn es sozusagen zu weitergehenden Größen kommt bei der THG-Quote, dann sind möglicherweise noch 1,2 Millionen Tonnen zusätzlicher Minderung hier sozusagen einzurechnen. Aber das haben wir heute noch nicht eingerechnet, weil wir dieses Verfahren noch nicht abgeschlossen haben. So arbeitet dieses Haus, so arbeitet diese Bundesregierung.
Genau, ich verstehe es so, dass die Unterquote noch nicht geeinigt sind. Also zum Beispiel die Unterquote für biogene Wasserstoff. Meinen Sie, das hat keine Klimawirkung?
Nochmal. Erstens, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das machen die jetzt da drüben im Parlament. Wir beraten sie, die werden das aber entscheiden. Das, was ich aus den, von den Kolleginnen und Kollegen weiß, ist, dass sie sich sehr stark bemühen und das eigentlich auch konsensuell erfasst haben, noch eine zusätzliche Minderung zu dem, was wir unterstellt haben, einzubringen. Das heißt also nochmal ein Puffer. Und dann gibt es Einzelfragen, die noch diskutiert werden. Auf die will ich aber, weil sich das nicht gehört, wir haben unsere Arbeit gemacht als Regierung. Das muss das Parlament jetzt untereinander klären. Wir beraten dort gern, die aber dann auch geklärt werden müssen.
Dann die Kollegin, bitte.
Theresa Martus, Funke Mediengruppe. Herr Schneider, ich würde gerne mal einen Blick auf die Zeit bis 2040 werfen. Laut den UBA-Zahlen ist da ja noch eine sehr große Lücke zwischen Ziel und aktuellem Pfad. Wo sehen Sie da das größte Potenzial für Fortschritte? Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie da vor allem auf Fernwärme und den Hochlauf der E-Autos setzen.
Das ist, also wir haben jetzt in den 30er bis zu den 30er Jahren und in den letzten Jahren vor allen Dingen durch die Elektrifizierung, sagen wir so, Veränderungen im Energiesektor die nachhaltigsten und schnellsten Erfolge erreicht, Dekarbonisierung. Auch bei der Industrie, auch insbesondere durch den ETS 1, an dem wir festhalten als Steuerungsinstrument. Herausforderungen bestehen im Gebäude- und Verkehrsbereich und auch in der Landnutzung. Die Landnutzung habe ich vorhin ja kurz angetextet, das ist das, was ich auch verantworte. Wenn Sie einen Wald umbauen, dann dauert das 5 bis 10 Jahre, ehe aus einem Setzling ein Baum so langsam wird, ne? Hoffen, dass nicht vorher abgeknabbert wird. Also und sich und noch genügend Wasser da ist, dass sich Wurzeln schlagen kann. Also das sind die Prozesse, auch die Wiedervernässung von Mooren dauern länger. Aus diesem Grund auch das Beschleunigungsgesetz, was wir, was ich in der vorgestellt habe zu den ja auch den Umsetzung von grüner Infrastruktur. Und auch dort das überragende öffentliche Interesse zu definieren. Und natürlich ist im Verkehrsbereich, ich gehe ganz offen davon aus, dass wir dort einen sehr deutlichen, schnellen Hochlauf exponentiell bei den Elektrofahrzeugen sehen, weil sie jetzt viel besser, attraktiver und auch durch die Skaleneffekte günstigere Autos auf den Markt kommen. Und es, glaube ich, eben jetzt mittlerweile klar sein muss, dass sich auf Benzin und Diesel zu konzentrieren, nicht nur umweltschädlich ist, sondern langfristig auch teurer. Und dass man beim Umstieg jetzt sehr bequem auch die Chancen nutzen kann und der Gebäudebereich genauso. Aber gerne, Herr Göke.
Ja, vielleicht will ich gerne noch einige Maßnahmen hinweisen, auch im Industriebereich, die wir jetzt anlegen. Die beispielsweise haben wir eine Maßnahme zum Hochlauf für Elektrifizierung von Industrieprozessen, wo wir 2,6 Milliarden bereitstellen und wo wir auch im Jahre 2030 über 4 Millionen Tonnen Minderung erzielen. Und das wächst auf bis 2040. Gleiches gilt auch, wir haben auch eine Maßnahme im Hochlauf klimaneutrale Brennstoffe in konventionellen Kraftwerken. Werden Sie auch in dem Programm finden, was uns auch hilft auf dem Weg zu 2040. Oder auch der Hochlauf von CCS in Müllverbrennungsanlagen. Die Dinge, die in 2030 schon losgehen, aber dann bis 2040 vor allem strategisch wirken. Gleiches gilt für die Infrastruktur und die Abstellung von CCS, CCU in Industrieprozessen und insgesamt auch der Hochlauf der Kreislaufwirtschaft in der Industrie, die stärkere Nutzung pflanzlicher Proteine im Landwirtschaftsbereich und die zunehmende Elektrifizierung von Landmaschinen finden Sie alles in dem Programm als Maßnahmen, die teilweise in 2030, aber vor allem auf dem Weg dann in den 30er Jahren bis 2040 zur Zielerreichung beitragen.
Dann habe ich nochmal Frau Zarema, bitte.
Ja, danke schön. Also wir hatten ja schon jetzt mehrfach gesagt, dass der Expertenrat in der Stellungnahme ein bisschen zu einem oder eigentlich sehr deutlich zu einem anderen Urteil kommt. Die sagen ja auch, die 65% werden noch nur erreicht wegen des schwachen Wirtschaftswachstums und das ist noch nicht mal sicher und 2040 sind
jetzt... Ich hoffe, dass das nicht sicher ist.
Genau, und diese Stellungnahme dürfte ja vor dem Bundesverfassungsgericht zum Beispiel eine ganz bedeutende Rolle spielen. Die Deutsche Umwelthilfe wird klagen. Also sehen Sie dieser Klage gelassen entgegen oder wie sehen Sie das?
Also wir nehmen das zur Kenntnis und wir stellen uns damit auseinander. Die Zahlen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, sind durch mehrere Institute nicht nur berechnet, sondern auch validiert worden. Ich hoffe sehr, Frau Zaremba, dass wir einen Wirtschaftsaufschwung bekommen. Ich möchte nicht, dass wir Klimaschutz betreiben, indem wir Abschwünge haben. Nein, wir wollen Aufschwung, nachhaltig, Kreislaufwirtschaft, neue Technologien nutzen und letztendlich auch durch eine stärkere Elektrifizierung, insbesondere auch bei hoffentlich dann auch bei den Lkw-Verkehren, den Innovationsmotor in Deutschland auch mit anzuschmeißen. Also das ist jedenfalls mein Ziel und dem ist das auch zugrunde gelegt. Dass die Umwelthilfe klagt, damit hätte ich gerechnet. Das macht sie so oder so, mal ganz offen gesprochen. Also ist auch hier gut, können Sie machen. Ne? So, und ich habe das auch im Kabinett vorgetragen, wissen auch alle, dass das aus diesem Grunde, nicht nur deswegen, die Zahlen valide sein müssen und wir das Ganze mit einer hohen Ernsthaftigkeit auch angelegt haben.
Dann Herr Bahr.
Herr Schneider, noch mal eine Nachfrage zu meiner Frage vorhin. Verstehe ich Sie richtig? Und Sie lehnen den Vorschlag eines Redispatch-Vorbehalts aus dem BMWE grundsätzlich ab? Oder würden Sie dann da verhandeln, beispielsweise über diese 3%-Regel, 3% Redispatch im Netzgebiet im zurückliegenden Kalenderjahr gleich Ausweisung eines Engpassgebiets nötig? Oder, wie gesagt, grundsätzlich?
Ich habe mich sehr grundsätzlich zum Ausbau der erneuerbaren Energien, glaube ich, am 30. Januar in einer Veranstaltung in meinem Haus eingelassen. Und den Hochlauf, die Verstärkung erneuerbarer Energien sind die günstigste Form der Energieerzeugung, die wir erreichen können. Ist auch die sauberste und ist auch die geopolitisch für uns am unabhängigsten machendste. Und wir werden uns, ich bin sehr dafür, dass wir Effizienzreserven nutzen. Das ist zum Beispiel auch bei der Frage Abschöpfung von Gewinnen, die gemacht werden, dem Modell, das die Kommission auch vorschlägt. Das ist alles fein. Aber die Investitionsgarantie, also sagen wir mal, die Investitionssummen, die insbesondere im Wind geschaffen werden, die sind hoch. Viele davon müssen finanziert werden. Die Finanzierungskosten in Deutschland sind die günstigsten weltweit. Und weil die so günstig sind, ist auch das, was sie für die Kilowattstunde Wind zahlen müssen, viel geringer als in manchen Ländern, wo vielleicht mehr Wind oder mehr Sonne wird, aber die Finanzierungsbedingungen höher sind. Aber die Finanzierungsbedingungen hängen davon ab, dass sie ein Business Model haben und eine Absicherung auch. Und eine zehnjährige, eine der Vorschläge, 10 Jahre quasi zu sagen, da gibt es keine kein Backup oder kein Sicherheitsnetz, führt dazu, dass die Banken das nicht finanzieren werden. Das heißt, die Investition findet nicht statt oder viel zu teuer. Und deswegen ist das für mich kein Zukunftsmodell. Und so werden wir uns auch in die Ressortvereinbarung oder Verhandlung einbringen. Das ist die Position, die das Umweltministerium hat, die aber auch die SPD-Fraktion hat.
Danke.
Dann die Kollegin mit.
Ja, vielen Dank, Rebecca Wiese, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Sie haben vorhin gesagt, dass das veränderte GEG oder GMG jetzt noch nicht einfließen konnte, weil das eben noch keine geltende Rechtslage ist. Das könnte man so ja auch über die THG-Quote sagen, weil es eben bislang nur den Kabinettsbeschluss gibt. Wo ist da die Grenze? Also ab wann kann eine Maßnahme einfließen und ab wann nicht?
Ab Regierungsbeschluss. Wir nehmen uns selbst als Regierung sehr ernst und deswegen sind die Kabinettsbeschlüsse der maßgebliche Punkt. Wenn das Gesetz noch nicht im Bundestag oder Bundesrat so als zustimmungspflichtig beschlossen ist, ist für mich der Kabinettsbeschluss maßgeblich.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Dann eine Frage hier vorne, bitte.
Ja, Maximilian Ulrich, ARD Hauptstadtstudio. Ich muss jetzt nochmal die Tempolimit-Frage stellen, weil Sie haben sehr viel über Effizienz gesprochen, über Unabhängigkeit in Energiefragen, über gesparte Tankfüllung. Und Sie haben gesagt, wenn wir weltweit vorangehen, wird der Rest der Welt folgen. Warum gehen Sie dann beim Tempolimit in eine ganz andere Richtung, eine nachweislich auch klimaschädliche Richtung, als der Rest der Welt? Warum hat es das nicht ins Klimaschutzprogramm geschafft?
Die einzelnen Vorschläge der Ressorts haben auch eine Fundierung in den jeweiligen Parteien die haben ihre Fundierung in den wie sie in die Koalition reingegangen sind. Und es ist kein Dissens, dass es zwischen CDU und SPD dann unterschiedliche Positionen gibt. Und deswegen gab es keinen Konsens über diese Frage auch während der Koalitionsverhandlung. Gibt es ja auch nicht im Bundestag im Übrigen. Gibt es dafür keine Mehrheit. Deswegen findet sich das nicht wieder.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Vielen Dank, Herr Schneider.
Danke Ihnen. Okay.